Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marian Kopacz und ich freue mich sehr, heute unseren Nebenwerte-Spezialisten Lars Winter zu haben. Hallo Lars, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Marian, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
Lars, wir wollen heute einmal sprechen, welches Potenzial Small Caps jetzt haben, wie es an der Börse weitergeht. Lass uns dafür gerade mit drei schnellen Frage-Antwort-Spielchen reinstarten. Small Cap Aktien sind jetzt?
Interessant, aber nach wie vor bei Anlegern nicht ganz so gefragt wie noch vor ein paar Jahren.
Sehr spannend finde ich den Wert.
Spannend finde ich unter anderem Tonys. Das ist ein Hersteller kleiner Audioboxen für Kinder. Und die Aktie bietet eine interessante Börsenstory, ist gerade ausgebrochen. Und ja, hat auf jeden Fall Potenzial, finde ich im Moment sehr spannend.
Und die besten Small-Cap-Aktien findet man, indem man?
Indem man unsere Produkte liest, unter anderem vielleicht unser Anlegermagazin Börse Online, aber auch meinen Börsenbrief, den Lars Winter Report. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten, ja, dass man sich einfach in der Community, auch bei börseonline.de, einfach ein bisschen austauscht, ein bisschen querliest, ja, vielleicht auch Communities bildet. Im Moment sind ja auch Anlegergruppen ganz spannend und sich einfach mal hier und da informiert über ein paar Ideen, die es so gibt. Und dann findet man den ein oder anderen interessanten Small Cap.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Ja, Lars, wir hatten es schon ein bisschen angesprochen. In den vergangenen Monaten liefen Large Caps wieder oder weiterhin deutlich besser als Small Caps. Da gibt es jetzt schon eine ziemlich große Bewertungslücke. Ist es jetzt Zeit mal für den Turnaround, dass halt die Nebenwerteaktien jetzt auch mal wieder richtig anziehen?
Ja, da hast du absolut recht. Eigentlich wäre es längst Zeit für einen Turnaround bei den Small Caps. Allerdings, weil die Underperformance von Small Caps zu den Large Caps ist jetzt schon relativ lang. Sie geht, glaube ich, schon über 3 Jahre. Das ist eine relativ lange Periode. Die gab es in der Vergangenheit nicht ganz so lang. Von daher wäre es grundsätzlich Zeit, dass auch wieder Small Caps mal ins Laufen kommen. Aber ich befürchte, solange halt einfach das große Geld in den größeren Werten sitzt, tun sich einfach Small Caps nach wie vor schwer. Ich denke, da müsste es einfach mal so eine Initialzündung geben, dass vielleicht Anleger einfach sehen, dass sie im DAX mit dem einen oder anderen Wert vielleicht nicht mehr ganz so viel Rendite erzielen können und dann sich umschauen in den kleineren Segmenten, MDAX, SDAX oder vielleicht sogar noch darunter, weil es gibt unheimlich viele Small Caps, die momentan interessante Stories bieten, aber einfach kein Geld von Investoren bekommen und deswegen an der Börse auch nicht nachhaltig laufen. Das ist so das Grundproblem. Das kann sich, denke ich, in den nächsten Jahren oder in Monaten vielleicht schon wieder ändern. Aber im Moment dauert es noch, aber es wäre eigentlich längst Zeit für einen Turnaround in kleinere Werte.
Ja, ich hatte mir jetzt zum Beispiel mal die Bewertungslücke zwischen dem herkömmlichen MSCI World ETF angeschaut und einem Small Cap MSCI World. Und es ist ja wirklich so, dass das KBV bei den Small Caps nur ungefähr die Hälfte beträgt. Auch beim KGV gibt es ungefähr eine Lücke von einem Drittel. Ist das dann also ein weltweites Phänomen und auch nicht nur auf die deutsche Börsenlandschaft geprägt?
Ja, ich glaube schon, dass es ein weltweites Problem ist. Ich glaube, USA, da laufen halt die Magnificent Seven, die großen Tech-Werte, die laufen. Aber wenn man dort in die kleineren Segmente geht, tun sich dort auch die Small Caps schwerer als die Large Caps. In Deutschland ist es halt wirklich momentan ein Liquiditätsproblem. Also die großen Gelder fließen einfach in andere Werte und dann tun sich die kleineren Werte schwer. Können einfach das Potenzial, was in ihnen schlummert, nicht freisetzen. Das ist momentan so einfach das größte Problem, was diese Werte belastet. Aber ich denke, dass sich das irgendwann wieder drehen wird, aber man braucht da einfach ein bisschen Geduld.
Eine Nachfrage da noch, bevor wir da noch mehr zu Einzeltitel kommen. Ist es für dich vielleicht auch ein Signal für die Überhitzung des Aktienmarktes, dass jetzt eben einfach nur noch diese Large Caps immer mehr und mehr Kapital auf sich vereinen?
Ja, Überhitzung würde ich jetzt nicht sagen. Es ist ein gewisses Risiko, ne, was sich da mittlerweile so anstaut. Aber die Bewertungen sind ja jetzt nicht wirklich überhitzt. Ne? Selbst bei dem Magnificent Seven, bei einer Nvidia ist die Bewertung jetzt nicht über die Maßen teuer. Also Nvidia hat halt zum Beispiel auch ein extremes Wachstum und wächst relativ schnell wieder in so eine faire Bewertung rein. Das war zu Zeiten des neuen Marktes damals, als der Markt wirklich überhitzt war, noch ganz anders. Also im Moment sehen wir tatsächlich nicht eine wirkliche Überhitzung. Auch im DAX zum Beispiel, da ist das KGV irgendwie mit 13, 14. Das ist jetzt, würde ich jetzt mal sagen, fast noch unter dem Durchschnitt. Von daher sehen wir ja bei den Big Caps noch keine wirkliche Überhitzung. Und solange sich das nicht ändert, tun sich einfach auch kleinere Werte momentan leider etwas schwerer.
Jetzt mal abgesehen von der momentanen Lage bei den Nebenwerten, interessierst du dich ja grundsätzlich sehr für dieses Thema. Was findest du an Small-Cap-Aktien so spannend?
Ja, ich bin ein Kind des neuen Marktes, wie ich so sage. Ich bin also tatsächlich auch so beruflich damals so mitten in den neuen Markt in meiner Berufskarriere als Finanzredakteur eingestiegen. Ich war damals beim Plato-Brief, bei der Plato-Börse, und das war halt auch ein Börsenbrief, der bei Anlegern sehr, sehr beliebt war, gerade für Werte so des neuen Marktes. Und das waren ja gerade diese kleineren Technologiewerte, die da so aufkamen. Ja, und auch Kursperformance teilweise auch an den Tag gelegt haben, die zweistellig, teilweise dreistellig waren, wo einfach so eine Euphoriewelle in diese kleineren Werte geschwappt ist. Ja, und die habe ich halt aufgesogen, und das begleitet mich eigentlich jetzt mein ganzes gesamtes berufliches Umfeld, Leben lang schon. Ich bewege mich halt in diesem Umfeld für Small- und Mid-Caps. Und was ich halt spannend finde, dass es unheimlich viele gute Investmentchancen gibt, selbst auch wenn ein Markt mal nicht läuft. Du findest halt bei den kleineren Werten interessante Anlagechancen abseits des Mainstreams. Und mein größter Vorteil, den ich auch beruflich so daraus ziehe, ist, dass man natürlich bei diesen kleineren Werten auch viel besser an die Entscheider rankommt. Ne? Also wenn du mit einem Vorstand von einem SDAX-Unternehmen sprechen möchtest, ist das viel einfacher, als wenn du einen DAX-Vorstand ans Telefon bekommen möchtest. Von daher, der Zugang zu Informationen aus den Unternehmen selbst ist für uns deutlich leichter im Small- und Mid-Cap-Bereich als im großen Large-Cap-Bereich. Und auch gerade wenn du in den ausländischen Märkten unterwegs bist, dann musst du natürlich sehr gut verdrahtet werden, um gerade zu sein, um tatsächlich auch an die Entscheider ranzukommen. Und das ist bei deutschen Nebenwerten ganz anders. Also ich habe wirklich viele, viele Kontakte in die Branche, und da kannst du natürlich ganz andere Informationen aufsaugen als bei den großen Werten. Und das ist für uns oder für mich im Speziellen der entscheidende Vorteil, den ich da sehe bei deutschen Nebenwerten. Mal abgesehen davon, wenn der Markt läuft und deutsche Nebenwerte ins Laufen kommen, dann ist natürlich die Performance noch eine ganz andere als im DAX. Also da kannst du natürlich 2-3-stellige Kursgewinne auf ein paar Monate machen, wo du beim DAX-Wert vielleicht wirklich mehrere Jahre für brauchst. Also von daher, wenn der Markt mal anspringt, dann ist das natürlich auch von der Performance eine ganz andere Hausnummer. Mhm.
Ja, Lars, du hast es angesprochen. Du hast ja bei uns bei Börse Online den Lars Winter Report, den Nebenwerte-Börsenbrief, den wir unten in der Videobeschreibung übrigens auch verlinken. Schaut mal direkt rein, denn jetzt wollen wir da auch ein paar Aktien aus dem Lars Winter Report besprechen. Kommen wir vielleicht ganz kurz nochmal auf die Aktie vom Anfang zurück, auf Tonys, die du angesprochen hast. Vielleicht nochmal ganz kurzes Recap. Was machen die? Warum findest du die spannend? Und wie sieht es jetzt investmentmäßig aus?
Ja, Tonys ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Wert. Das ist ein Hersteller von Lautsprecherboxen für Kinder. Also wer kleine Kinder im Umfeld hat, im Privaten, der wird diese Tonys und Tony-Boxen auf jeden Fall kennen. Das sind im Moment sehr angesagt. Ich merke das auch im privaten Umfeld. Jeder spricht davon auf privaten Feiern. Es wird überlegt, wenn es um Geburtstage oder um Weihnachtsgeschenke geht. Wird halt darüber gesprochen, welche Tony-Figuren da möglicherweise im Moment gerade angesagt sind. Ja, und diese Lautsprecherboxen, das ist ganz nett, da kannst du halt Hörspiele für Kinder drüber abspielen, und diese kleinen Lautsprecherboxen, die werden dann mit so kleinen Tony-Figuren bestückt, auf denen dann sozusagen diese Hörspiele abspielbar sind. Und man braucht halt grundsätzlich diese Tony-Box als Basis und kann dann über die Tonys die Figuren dann halt verschiedene Hörspiele für Kinder nachkaufen. Und dieses immer wiederkehrende Geschäftsmodell ist natürlich wirklich interessant, auch für Tony. Da läuft das Geschäft wirklich momentan gut. Die Expansion in den USA wird jetzt angeschoben, auch dort läuft das Geschäft gut. Dort ist allerdings die Marge im Moment noch ein bisschen geringer als im deutschen Markt, weil das, um in den Markt zu kommen in den USA halt auch viel Geld investiert wird, deswegen ist die Marge dort noch schlecht. Die Fantasie ist da halt drin, wenn die Marge in den USA tatsächlich mal so groß wird wie jetzt in den europäischen etablierten Märkten, dann kann Tony auch in eine ganz andere Gewinnsituation wachsen. Analysten sehen da in den nächsten Jahren also eine Gewinnvervielfachung. Und ja, die Aktie ist jetzt ausgebrochen, hat sich lange schwer getan, so im Bereich von 5 Euro, ist jetzt Richtung 7 Euro ausgebrochen. Und ich sehe da durchaus zweistellige Kurse in den nächsten Monaten. Und die Story an sich ist halt wirklich interessant, ist auch angesagt, man merkt es im privaten Umfeld. Und ich glaube, das Gewinnwachstum kann sich in den nächsten Jahren da tatsächlich vervielfachen. Und das spricht momentan einfach auch für diesen Wert. Jüngst hat sich noch ein Investor aus den USA, die Capital Group, auch ein sehr bekannter Investor aus den USA mit 5% beteiligt. Spricht eigentlich auch dafür, dass zumindest größere Investoren jetzt auch darauf schauen, dass vielleicht das US-Geschäft in den nächsten Jahren stark wächst. Und möglicherweise dann auch Tonys in eine andere Gewinnebene bringen kann. Also auf jeden Fall ist die Konstellation momentan recht spannend. Ich traue der Aktie auf jeden Fall zweistellige Kurse zu. Von daher, wir haben sie auch ins Depot gekauft im Last Winter Report. Ja, also ich bin da sehr zuversichtlich. Mhm.
Ja, hört sich sehr spannend an. Und ein weiterer spannender Wert, den du auch im Last Winter Report neu empfohlen hast, ist die Frivo-Aktie. Was findest du an dem Papier so spannend?
Ja, Frivo ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannender Nebenwert. Ist ein kleiner Nebenwert, für viele noch gar nicht so bekannt. Die produzieren Lade- und Batterietechnik. Also die Produkte finden sich unter anderem in kabellosen Werkzeugen oder kommen auch in der Elektromobilität zum Einsatz, zum Beispiel in E-Bikes. Und die große Fantasie bei Frivo ist, die schlummert in einer Kooperation in Indien. Dort hat man mit dem Automobilzulieferer Uno Minda ein Joint Venture gegründet, über das Elektroantriebslösungen für Zwei- und Dreiradfahrzeuge in Indien entwickelt werden soll. Das ist ein Riesenmarkt, wenn man sich das mal vor Augen führt. Laut Prognosen bis 2030 wird dort ungefähr die Hälfte der Zwei- und Dreiräder, diese Autorikschas, die man da immer sieht, die momentan mit Verbrennungsmotoren meistens unterwegs sind, die sollen halt auf Elektroantrieb umgerüstet werden. Und das sind so laut Schätzung so um 15 Millionen Zwei- und Dreiräder, die da in den nächsten Jahren zur Umrüstung kommen. Das ist wirklich also ein großer Markt und ein substanzieller Anteil davon will sich halt dieses Joint Venture von Frivo erschließen. Und die indische Regierung, die fördert jetzt auch diese Elektroantriebe für diese Zwei- und Dreiräder. Und das könnte auf jeden Fall Frivo ein operativer Gamechanger werden und könnte denen tatsächlich operativ wirklich, wirklich viele Aufträge und viele Umsätze und am Ende natürlich auch hoffentlich Gewinne bescheren. In 2024 wird das dieses Joint Venture jetzt noch keine Rolle spielen. Da rechnet Frivo mit Umsätzen von 100 bis 120 Millionen und einer schwarzen operativen Null. Aber in den nächsten Jahren, im Moment gibt es halt aus diesem Joint Venture schon Aufträge bzw. Absichtserklärungen von mehreren großen indischen Fahrzeugherstellern mit einem Gesamtvolumen im hohen, mittleren, dreistelligen Millionenbereich. Und wenn diese Auftragsanbahnungen sich tatsächlich dann in Umsätze umwandeln, da könnte es dann natürlich auch operativ kräftig bergauf gehen. Und man will von Seiten von Frigo und Uno Minder da möglicherweise sich auch noch in den kommenden Jahren neue Märkte in Südostasien erschließen, Vietnam zum Beispiel, Indonesien ist geplant, auch Thailand steht wohl da auf der Agenda. Und ja, also diese Elektroantriebe mit Uno Minder, das könnte tatsächlich ein Gamechanger im operativen Bereich für Frigo werden. Und dann dürfte die Aktie deutliches Potenzial noch nach oben haben.
Eine Aktie, die schon deutliches Potenzial nach oben abgeholt hat und sich auch in deinem Depot befindet beim Last Winter Report, ist die Aktie der M1-Kliniken. Die hat schon über 100% gemacht. Ist da noch Kurspotenzial drin oder sagst du dann auch mal, puh, nach 100% nehme ich dann auch mal Gewinne mit?
Ja, man muss fairerweise sagen, wir haben tatsächlich auch Gewinne mitgenommen im Last Winter Report, weil nach 100%, glaube ich, 5 Monaten kann man da durchaus auch mal Gewinne mitnehmen. Wir haben also Teilgewinne mitgenommen. Wir haben, glaube ich, mittlerweile die Hälfte der Position, glaube ich, über 2 verschiedene Verkäufe abgebaut. Den Rest werden wir jetzt erstmal halten. Ja, interessanter Bereich, Schönheitskliniken, Betreiber von Schönheitskliniken, bezahlbaren Schönheitsbehandlungen, muss man dazu sagen. Also die setzen ja darauf, dass sozusagen in diesen Kliniken im Schönheitsbereich tatsächlich auch Menschen wie du und ich angesprochen werden. Ich habe es vielleicht nötiger als du, aber ja, in diesen Schönheitskliniken soll das auch bezahlbar sein, wenn man sich da sozusagen liften ließe. Und ja, der Markt boomt auch international, das ist halt wirklich angesagt. Und ja, im Moment betreibt M1 60 Kliniken. Diese Kliniken sollen in den nächsten Jahren auf 200 bis 250 Kliniken weltweit wachsen. Interessant ist vor allem die Expansion in den USA. Da wird man dieses Jahr die erste Klinik eröffnen. Und ja, man sieht selber auf jeden Fall da riesiges Potenzial. Man will bis 2029 150 bis 200 medizinische Fachzentren betreiben und bei einer EBIT-Marge ungefähr von 20% bei 200 bis 300 Millionen Euro Umsatz kann da unterm Strich tatsächlich auch viel, viel Gewinn rauskommen. Interessant ist auch, dass es angeblich Übernahmeanfragen gibt von Private Equity-Investoren aus den USA. Das ist im Moment alles noch ein Gerücht, also nichts Konkretes. Es gibt da auch keine konkreten Nachrichten, Gespräche. Das Unternehmen hat allerdings selbst zumindest bestätigt, dass es da wohl Anfragen gibt von Investoren. Ja, und da ist es halt so eine Bewertungssache. Wenn man dann mal schaut, was für ja, solche Deals in den USA bezahlt wird, da werden bei solchen Transaktionen in der Regel nur das 30-fache EBITDA bezahlt. Und wenn man sich das mal hochrechnet, also in diesem Jahr will M1 rund 27 Millionen Euro EBITDA verdienen. Wenn man das mal mit den 30-fachen nehmen würde, dann wäre man bei 800 Millionen Market Cap beziehungsweise 40 Euro je Aktie. Und das auf deine Anfangsfrage mal einzugehen, ob jetzt die Aktie noch Potenzial hätte, würde ich dann mit einem klaren Ja bezeichnen. Aber es sind natürlich auch alle Spekulationen. Man muss das auch ein bisschen eingrenzen. Die Aktie hat jetzt wirklich innerhalb weniger Monate über 100% Gewinn gemacht. Da ist es dann auch mal Zeit, dass vielleicht eine Konsolidierungsphase eintritt, in der sie sich auch im Moment bewegt. Ein bisschen negativ in den letzten Tagen ist aufgetreten, dass der Vorstand selber auch Gewinne mitgenommen hat. Also der Vorstand hat im Februar tatsächlich erst investiert bei Kursen um 10 Euro, mit der Begründung auch langfristig am Erfolg des Unternehmens gerne beteiligt zu sein und hat jetzt, also das waren dann insgesamt, waren das glaube ich 15 Millionen Euro, die da investiert wurden und die Hälfte dieser Gewinne wurde sozusagen, oder dieses Investments wurde jetzt sozusagen mitgenommen als Gewinn. Ja, hat so ein bisschen geschmeckt. Natürlich kann auch ein Vorstand Gewinne mitnehmen und die Aktie verkaufen. Allerdings ist so die Höhe des Verkaufs vielleicht jetzt so ein bisschen negativ auch auf die Aktie abgestrahlt. Mhm. Und was wir auch kritisch sehen, das ist, dass der Käufer sich nicht zeigt. Also wir wissen jetzt nicht, wer diese Aktien des Vorstands gekauft hat, da hält sich das Unternehmen bedeckt und auch der Investor, der es gekauft hat, bedeckt, hat irgendwie so ein bisschen, ja, faden Beigeschmack im Moment. Das belastet auch die Aktie. Die Aktie ist dann von über 20 Euro, ja, wieder zurückgekommen, jetzt so Richtung 17, 18 Euro. Ja, grundsätzlich glaube ich, die Story ist weiterhin interessant und kann auch durchaus noch Potenzial freisetzen. Es gibt halt diese Übernahmespekulationen, die nach wie vor interessant sind. Wenn die immer mal wieder aufploppen, dann kann die Aktie auch weiter nach oben laufen. Der Verkauf des Vorstands jetzt oder der Teilverkauf ist ein bisschen negativ zu werten, aber er hat ja auch noch Anteile behalten und hat auch nochmal bestätigt, dass er diese Anteile, die er jetzt hat, längerfristig halten möchte, also weiterhin am Erfolg des Unternehmens da beteiligt sein möchte. Von daher, die Story stimmt noch grundsätzlich, von daher sind wir auch grundsätzlich noch nach wie vor positiv eingestellt. Mhm.
Ja, man merkt ja auch, Lars, du bist da tief immer in der Story drin und erzählst auch schön den Investment Case, wie er sich dir darlegt. Aber wie ist denn das so, wenn du ganz am Anfang an so eine Nebenwerteaktie rangehst? Also worauf schaust du als erstes? Ist es diese Story? Ist es eine schöne Situation im Chart? Ist es irgendeine fundamentale Bewertung, irgendeine Kennziffer, wo du besonders drauf achtest?
Ehrlich gesagt kann ich dir das jetzt so gar nicht pauschal mit einer Antwort geben. Also es ist, ich betreibe ja im Prinzip einen Stockpicking-Ansatz und schaue einfach, welche Story sich jetzt gerade bietet. Das kann tatsächlich mal eine Übernahme-Fantasie sein. Das kann aber auch sein, dass ja über einen Großauftrag eintrudelt oder möglicherweise eintrudeln könnte, der Aktien eine große Fantasie beschert. Das kann aber auch ja, ein Insider-Kauf sein von einem Vorstand, der jetzt irgendwie kauft. Also ich halte halt die Augen grundsätzlich in alle Richtungen offen und da treten halt viele Aspekte, kommen da in Betracht. Von daher kann ich das jetzt nicht auf ein, zwei Kennziffern beschränken. Ich halte mich da auch relativ offen. Also es gibt halt immer irgendeine Sondersituation, die uns dann für irgendeine Story begeistert. Und dann vertiefen wir unsere Recherchen und sprechen dann vielleicht auch mal mit Entscheidern und bilden uns dann eine Meinung und investieren dann. So ist vielleicht der Ablauf. Mhm.
Ja, und diesen Punkt, den du ansprichst, erstmal, dass man auch wirklich mit Entscheidern reden kann, dass man gerade im Nebenwertesegment auch an sie rankommt, das ist ja schon ein sehr guter Vorteil, ein sehr starker Informationsvorteil, den man da hat. Gib uns vielleicht so einen kleinen Einblick. Reden dann diese Vorstände auch gerne mit dir? Und was hört man aktuell so aus der Branche?
Ja, also ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, auch wenn du das jetzt gerne hören würdest. Ich kann jetzt noch kein konkretes Beispiel nennen. Mhm. Also natürlich, die Unternehmen sind natürlich auch interessiert daran, mit uns in Kontakt zu treten. Also wir sind ja letztendlich auch die Informationsverbreiter nach außen für Anleger in unserem Magazin, in meinem Börsenbrief. Wenn da eine Unternehmensstory auch irgendwo auftaucht, dann ist das vielleicht auch für das Unternehmen interessant. Deswegen sind die natürlich auch gerade interessiert, mit uns zu sprechen. Aber was für mich wirklich interessant ist, das sind natürlich diese Kontakte, die über Jahre, Jahrzehnte entstehen, mhm, mit Vorständen, mit dem man dann teilweise wirklich auch sehr eng in Kontakt steht. Da kann man auch mal am Wochenende eine WhatsApp schicken und bekommt dann vielleicht auch noch mal eine Frage eine Antwort auf eine Frage, die sich dann noch auftut vom Vorstand direkt. Der möchte das natürlich dann auch nicht so lesen, aber man hat halt seinen Informationsvorsprung. Also das geht jetzt nicht in das Insider handeln, das muss man auch mal klar sagen, das würde kein Vorstand machen. Aber es geht dann halt auch einfach darum, eine gewisse Frage einfach klären zu können mit jemandem, der da direkt an erster Stelle steht.
Ja, super spannend, Lars, die Einblicke da. Und ich denke, ja klar, da hast du einen super Informationsvorteil, auch gegenüber Privatanlegern, die es ja gar nicht leisten können, da auch mal mit Vorständen in Kontakt zu sein und sich immer so tief reinzuwühlen. Jetzt habe ich zum Schluss des Interviews eigentlich nur noch eine Frage und du hast ja schon ein paar sehr spannende Aktien auch genannt. Gibt es im Moment noch ein, zwei Papiere, die es dir angetan haben und wo man vielleicht mal ein genaueres Auge drauf haben sollte?
Ja, ein paar haben wir ja schon besprochen gerade. Was ich auch spannend finde, ein größerer Wert ist die TUI. Habe ich auch schon länger im Depot, ist auf Turnaround-Kurs. Die kann man sich mit Sicherheit auch mal ins Depot legen. Da kann es sicherlich auch mal Richtung zweistellige Regionen gehen. Das Unternehmen hat ja in der Corona-Krise dicht vor der Pleite gestanden, muss man mal ehrlich sagen. Denen ist ja über Nacht praktisch durch Corona das Geschäftsmodell weggebrochen. Und die haben dann dank Hilfen des Staates Finanzspritzen bekommen und konnten sich wieder fangen und sind jetzt auf Turnaround-Kurs. Die haben halt diese ganzen Finanzhilfen zurückbezahlt und sind halt jetzt operativ wieder auf Kurs. Das Reisebusiness läuft weltweit, hat nach wie vor viel Fantasie. Die Leute reisen nach wie vor gerne und TUI profitiert davon. Das zeigt sich auch in den Zahlen. Spannend ist, glaube ich, dass die Aktie momentan noch bei vielen Short-Sellern auf der Liste steht. Also die TUI-Aktie gehört wirklich zu den meist geschortetsten Papieren in Deutschland. Und es gibt halt noch Investoren, gerade aus UK, die da wirklich skeptisch sind. Aber ja, je klarer wird, dass die Story von TUI läuft und je klarer wird, dass TUI vielleicht erfolgreich auf Turnaround-Kurs ist und das nachher auch tatsächlich umsetzen kann, desto gefährlicher wird das natürlich für diese Short-Seller, die irgendwann auch ihre Shorts decken müssen dann die Aktie über den Markt zurückkaufen. Das könnte dann irgendwann auch so zu einem Effekt führen, dass die Aktie einfach ins Laufen kommt. Sie tut sich momentan, sie ist ja gestiegen so von 5 auf 7, tut sich da jetzt mit der 7-Euro-Marke ein bisschen schwer, kommt dann nachhaltig noch nicht drüber, aber das kann durchaus gelingen und dann könnte die Aktie mittelfristig auch Richtung zweistelliges Niveau wieder steigen. Sie ist jetzt in den MDAX zurückgekehrt dieser Tage, ist auch in ein paar anderen Indizes wieder vertreten. Das spricht natürlich auch weitere Investoren an. Also von daher, TUI gehört auf jeden Fall zu den spannenden Nebenwerten, die man da so auf dem Schirm haben könnte. Und die finde ich unter anderem ziemlich gut. Was ich auch gut finde, ist nach wie vor die Init. Das ist ein Telematik-Spezialist, ein Anbieter unter anderem von Ticketing-Systemen für Busse und Bahnen. Und die haben in den letzten Monaten millionenschwere Großaufträge an Land ziehen können, unter anderem in London für das öffentliche Verkehrssystem, wo die dann Support-Computer für die Busse in London herstellen, aber auch einen Großauftrag aus Atlanta zum Beispiel bekommen. Dort werden momentan auch die ganzen Busse und Bahnen auf moderne Ticketing-Systeme umgestellt. Interessant ist das vor allem mit Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft in 2026, die unter anderem dann auch in Atlanta ausgetragen wird. Und im Vorfeld dieser Austragung rüstet sich sozusagen die Stadt schon auf diese Flut von Besuchern und stellt im Zuge dieser WM schon ihr öffentliches Bus- und Bahnnetz auf neue Ticketing-Systeme um. Davon profitiert Init und die Aktie ist charttechnisch sehr interessant. Und ich denke mal, dass es da in den nächsten Wochen durchaus Richtung Allzeithoch bei 48, 50 Euro gehen kann. Also wirklich ein guter Wert, der operativ sehr gut aufgestellt ist. Gefällt mir auch. Muss man sich auf jeden Fall auch auf die Watchlist nehmen.
Super. Vielen Dank dir, Lars, für die sehr interessanten, spannenden Einblicke. Wir sind mal gespannt, wie es mit dem Turnaround bei den Nebenwerteaktien weitergeht. Aber auch selbst wenn der jetzt nicht direkt in der nächsten Zeit kommt, haben wir jetzt hier und die Zuschauer auch in dem Video sicherlich sehr viele spannende Einzelaktien erfahren, die man sich mal genauer anschauen kann. Schaut auch unten, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Da geht es zum Börsenbrief von Lars. Und Lars, kann ich nur sagen, herzlichen Dank dir.
Ja, gerne, Marian.
Und damit bleibt mir am Ende wie immer nur zu sagen, bleibt investiert.